Bekannt geworden ist sie als Skandalfigur und überhaupt nicht als Grande Dame.
Colette, der Name ist in Frankreich zum Mythos geworden.
Der Anfang war Skandal, der Anfang war Varieté, der Anfang waren Theaterauftritte, die eben Skandalerfolge in gewisser Weise waren, die sie bekannt gemacht haben und über die sie ja auch später geschrieben hat.
Eine Frau, die als Enfant terrible begann und mit einem Staatsbegräbnis endete. Eine Autorin, die erst unter dem Namen ihres Mannes publizierte, für seine Werkstatt schrieb und sich später emanzipierte. Nicht mehr für ihn, sondern von ihm schrieb. Und von allem anderen, das sie ärgerte, freute, faszinierte.
Also das war ein langer Weg bis dahin zur Grande Dame.
Diese Emanzipationsgeschichte ist es, die Colettes Leben für unsere Zeit so interessant macht. 2018, im Nachklapp zur MeToo-Debatte, erzählten gleich zwei große Filmproduktionen von Colettes Weg. Und gerade bemühen sich einige Verlage darum, ihre Texte neu zu übersetzen und die Autorin damit wieder oder zum allerersten Mal zu entdecken. Einen solchen Text will ich Ihnen heute vorstellen. Marie Schöss begrüßt Sie zum Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Und ich begrüße Elisabeth Edel.
Ja, hallo, guten Tag.
Das Buch, das Sie übersetzt haben, Frau Edel, das Buch, aus dem wir gleich zwei Passagen hören wollen, heißt Claudines Elternhaus. Das ist ja ein denkbar schlichter Titel auf den ersten Blick, aber im Text sucht man dann vergeblich nach Claudine. Sagen Sie doch mal, wer ist das und warum steht Claudine im Titel?
Diese Claudine ist gewissermaßen ein alter Ego, ein Doppel der Ich-Erzählerin, also von Colette selber. Es gibt eine späte, ganz hübsche Erzählung, die heißt Der Spiegel, in der Colette mit dieser Claudine redet. So als ob sich da zwei Frauen gegenüberstünden, die sozusagen, die eine sagt, lass mich endlich in Ruhe, ich will dich loswerden. Ne? Das heißt, Colette möchte mit diesem Buch auch in gewisser Weise diese Claudine loswerden. Denn die Claudine ist die Hauptfigur der ersten Bücher, die sie unter Anleitung und mit Hilfe von Willi geschrieben hat und die unter dem Namen Willi publiziert worden sind. Das sind insgesamt 5 Bücher, 4 davon haben immer diese Claudine im Titel. Claudine in der Schule, Claudine in Paris, Claudine in der Ehe, Claudine befreit sich, so Claudine s'en va. Und es war schon klar, auch den Zeitgenossen, hinter dieser Claudine versteckt sich Colette. Und wenn jetzt Colette in diesem Buch, Claudines Elternhaus, ihre eigene Geschichte erzählt, es ist eigentlich kein Roman, es sind autobiografische, kleine autobiografische Erzählungen, die sich schon zu einem Gesamtbild formen. Und wenn sie jetzt diesen Titel nimmt, dann ist es einerseits eine Identifikation natürlich mit dieser frühen Claudine-Figur, denn sie erzählt viele Geschichten, die man aus den Claudine-Romanen kennt. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Befreiung.
Ja.
Das heißt, sie eignet sich ihre eigene Geschichte, die sie in den Claudine-Romanen sozusagen ausgeliefert hat, die eignet sie sich dadurch wieder an, indem sie sie unter einem anderen Aspekt, unter einem anderen Blickwinkel auch sehr seriös und diesmal von niemandem bearbeitet und beeinflusst nochmal erzählt. Also die Geschichte ihrer Kindheit, die Geschichte im Elternhaus, vor allem so als sie 12, 13, 14, 15 Jahre alt ist.
Ich finde es so interessant, weil es so sehr zeigt, wie bewusst sie arbeitet mit Fiktion und sozusagen mit diesen Aneignungsprozessen, die zwischen Fiktion und Autobiografie irgendwie stattfinden. Also es, finde ich, zeigt auch nochmal sozusagen, wie klar sie sich dieser Mechanismen ist und wie wenig sozusagen einfach intuitiv passiert ist in ihrem Schreiben.
Nein, das ist immer ein sehr bewusstes Schreiben. Man merkt ja auch, wie knapp diese Geschichten immer sind, wie genau auf einem bestimmten Punkt hin sie erzählt sind, welche Pointen sie verwendet, welche stilistischen Möglichkeiten, also die sind ja auch stilistisch sehr gut und fein ausgearbeitet. Und dieses Spiel eben ständig mit, ja, mit diesem Ich, mit dieser Ich-Erzählerin und mit der Autobiografie und mit der Fiktion.
Wie ist es denn für Sie als Übersetzerin dieses Textes, wenn diese Claudine dann im Titel steht? Gehen Sie dann erstmal nochmal zurück zu diesen ersten Romanen von Colette und lesen da nochmal oder starten Sie sozusagen mit der Lektüre dieses Textes?
Ich habe während der Arbeit dann schon nochmal diese Claudine-Romane, um die ich früher immer so einen Bogen gemacht habe, weil die immer so ein bisschen, literarisch vielleicht nicht noch so einem wertvoll erscheinen, aber das ist eigentlich ein Irrtum. Die sind schon, also gerade für die damalige Zeit, unglaublich gut gemacht und gut geschrieben, weil das, muss man ja sagen, die sind zwischen 1900 und 1903 erschienen, die ersten vier Claudine-Romane, also jedes Jahr einer. Und die hatten einfach für die Zeit damals einen unglaublich frechen, frischen Ton. Ja, das heißt, dieses Fürwitzige dieser jungen Claudine, die da so aus ihrer Schulzeit erzählt und von ihren Mitschülerinnen, also diese Mädchen, die dann in der Pubertät sind und die so ein bisschen flügge werden und irgendwie frech sind und alle möglichen Sachen anstellen, das hatte in der Art, wie es geschrieben ist, was unglaublich so Aufmüpfiges, Freches und Frisches. Also das war schon was Besonderes auch für die Zeit.
Ja, über diesen Ton müssen wir noch sprechen, beziehungsweise über das Literarische auch jetzt in dem Text. Ich wollte noch eine Frage zum Entstehungskontext stellen, weil wir sind jetzt ja Anfang der 20er Jahre, als dieser Text geschrieben wird. Und wir gehen sozusagen zurück in ihr Elternhaus. Gab es eigentlich wie so einen Schreibanlass, sich jetzt nochmal dieser Erinnerung zu widmen?
Ja, den konkreten Anlass gab es schon. Und der konkrete Anlass war ganz offensichtlich auch wieder ein konkret biografischer. In dieser Zeit, also um 1920 herum, war Colette verheiratet mit Henri de Jouvenel. Das war ihr zweiter Mann. Der war Zeitungsherausgeber, Redakteur einer großen Tageszeitung. Und der hatte aus früheren Beziehungen zwei Söhne. Und mit dem einen Sohn, also mit dem älteren, mit Bertrand de Jouvenel, hatte Colette ein sehr inniges Verhältnis. Vielleicht auch ein zu inniges Verhältnis aus heutiger Sicht. Aber jedenfalls hat sie diesem 18-jährigen Bertrand damals sehr viel auch erzählt über ihre eigene Kindheit und Jugend. Und Bertrand hat sie dazu veranlasst, mit ihm zusammen in dieses Dorf zu fahren, wo sie aufgewachsen ist. Also so eine Spurensuche nochmal zu machen und ihm diese Dinge zu zeigen und diese Reise mit ihm zusammen zu machen. Und Bertrand de Jouvenel hat später als alter Mann einen sehr schönen Text darüber geschrieben. Das heißt, auch für Bertrand im hohen Alter sozusagen waren diese Jahre, die er mit Colette als Stiefmutter verbracht hat, eine sehr wichtige und auch in Erinnerung immer noch sehr positive und sehr schöne Zeit, sodass er in einem Band der vierbändigen Pléiade-Ausgabe der Werke von Colette ein Vorwort geschrieben hat über diese Zeit und wo er sagt, ich glaube, ich kann mir sozusagen das Verdienst anrechnen, dass ich Colette dazu gebracht habe, dieses Buch zu schreiben.
Wir hören heute zwei Passagen oder zwei Kapitel aus diesem Buch. Die eine habe ich ausgewählt, meine Mutter und die Tiere, weil ich finde, dass sie unfassbar schön in die Sinnlichkeit und die Lebendigkeit dieses Elternhauses einführt. Also sie feiert aus Paris zurückkommend oder sozusagen mit den Erinnerungen an Paris eigentlich die Tiere, die Gerüche, die Geräusche in diesem Elternhaus. Vielleicht sagen Sie, bevor wir gleich diese Szene hören, einfach ein paar Worte zu diesem Haus in Burgund und auch dieser Familie, die da drin lebte.
Wahrscheinlich war das ein ganz typisches Dorf in der französischen Provinz in der damaligen Zeit. Das heißt, mit einem Dorfleben, ein relativ abgekapseltes Dorf. Sie schreibt ja auch an einer Stelle, man fuhr nur ein, zweimal im Jahr irgendwie in die nächstgrößere Kleinstadt, um bestimmte Dinge zu kaufen. Aber sonst hat man einfach bloß in diesem Dorf gelebt. Und ich denke, dass auch Colette selber als Kind mit ihrer Mutter oder auch allein ab und zu nach Paris geschickt wurde, war sehr ungewöhnlich. Die Eltern müssen ja auch relativ kuriose Leute gewesen sein. Also der Vater als zweiter Ehemann der Mutter, das heißt auch eine Familie, die zusammengesetzt war, die aus vier Kindern bestand, zwei aus der ersten Ehe, zwei aus der zweiten Ehe. Ein Vater, der beim Militär war, der ein Bein verloren hatte auf irgendeinem Kriegszug in Italien, der dann in diesem Dorf gelandet ist, aber eigentlich aus Südfrankreich stammte, was auch ungewöhnlich war. Das heißt, er war auch ein Fremdkörper in diesem Ort. Die Mutter, die zwar aus dieser Gegend stammte, aber als Kind, als Waisenkind bei ihren älteren Brüdern in Belgien aufgewachsen ist, das heißt auch in relativ freien also für Mädchen der damaligen Zeit, unter relativ freien Verhältnissen in Belgien aufwächst. Das heißt, eine Familie, die eigentlich aus untypischen Menschen dieser Zeit bestand, gleichzeitig eben auch noch mit Sinn, mit diesem ganz großen Sinn und dieser Liebe zur Literatur, aber auch mit einer großen Naturverbundenheit. Das heißt, dieses Haus hatte auch einen riesigen Garten und der Garten ganz offensichtlich bevölkert von Tieren, also Hunden, Katzen, aber auch alles andere Getier. Also alles, was man so lernt über Schmetterlinge, Spinnen. Raupen, Spinnen, die Hausspinne. Das heißt, ein für Kinder ganz offensichtlich sehr anregendes Leben. Das heißt, auch Eltern, die da sind und einem ständig irgendwas erklären. Die älteren Brüder natürlich, also Colette war die Jüngste. Und die älteren Brüder, die natürlich ganz toll sind, weil man mit denen durch den Wald streifen kann. Und diese Brüder, diese zwei Brüder müssen auch kuriose Typen gewesen sein. Das heißt, offensichtlich schon ungewöhnliches Leben auch für die Zeit, obwohl in der abgelegensten, tiefsten französischen Provinz.
Das sagt Elisabeth Edel, und von dem Leben in dieser untypischen Familie erzählt die Passage aus Claudines Elternhaus, die ich Ihnen jetzt vorstellen will. Eine Miniatur, die die Sinnlichkeit und Fülle des Landlebens einfängt.
Alles fühle ich unter den Fingern. Die zappelnde Gegenwehr der Raupe, das dicke, nasse Leder der Hortensienblätter und die harte, kleine Hand meiner Mutter.
Es liest Katja Amberger, Schauspielerin, Sprecherin, oft bei Lesungen im Münchner Literaturhaus zu erleben und auch hier im Bayerischen Rundfunk eine prägende Stimme. Regie Irene Schuck.
Meine Mutter und die Tiere. Eine Reihe wüster Geräusche. Eisenbahn, Droschken, Omnibusse. Das ist alles, was mein Gedächtnis noch zu erzählen weiß von einem kurzen Besuch in Paris, als ich 6 Jahre alt war. 5 Jahre später bleibt von einer Woche in Paris nur die Erinnerung an trockene Hitze, hechelnden Durst, fiebrige Müdigkeit und Flöhe im Hotelzimmer an der Rue Saint-Roch. Ich erinnere mich auch, dass ich ständig den Kopf hob, leicht verängstigt durch die Höhe der Häuser. Und dass ein Fotograf mein Herz eroberte, weil er mich, wie gewiss alle anderen Kinder, ein Prachtstück nannte. Weitere 5 Provinzjahre verstreichen und ich denke fast nie an Paris. Doch mit 16, als ich nach 2 Wochen voller Theater, Museen, Geschäfte heimkehre in die Puisaye, findet sich zwischen meinen Erinnerungen an Koketterie, Naschhaftigkeit, durchmischt mit Sehnsüchten, Hoffnungen, verächtlichen Zurückweisungen, genauso stürmisch, genauso naiv und schlaksig wie ich selbst, das Staunen. Die melancholische Abneigung gegenüber etwas, das ich Häuser ohne Tiere nannte. Diese Klötze ohne Gärten, diese Wohnungen ohne Blumen, wo keine Katze miaut hinter der Esszimmertür, wo man vor dem Kamin auf kein Zipfelchen Hund tritt, der herumliegt wie ein Teppich. Diese von allen Hausgeistern verlassenen Gemächer, in denen die Hand auf der Suche nach wohliger Wärme gegen Marmor stößt, gegen Holz, gegen leblosen Samt. Ich kehrte ihnen den Rücken mit ausgehungerten Sinnen, dem gierigen Bedürfnis, lebendiges Fell zu berühren oder Blätter, laues Gefieder, die rührende Feuchtigkeit von Blumen. Als würde ich sie alle auf einmal entdecken, begrüßte ich die Unzertrennlichen. Meine Mutter, den Garten und den Reigen der Tiere. Die Stunde meiner Rückkehr war ausgerechnet die Zeit fürs Gießen. Und immer noch liebe ich ganz besonders diese 6. Stunde des Abends. Die grüne Gießkanne, die das blaue Satinekleid nass machte. Den kräftigen Humusgeruch. Das schwindende Licht, das sich zartrosa über die weiße Seite eines vergessenen Buchs legte, über die weißen Blütenkelche des weißen Tabaks und die weißen Flecken der Katze in einem Korb. Die dreifarbige Nonoche hatte 2 Tage zuvor geworfen, Bijou, ihre Tochter, in der Nacht darauf. Und Musette, die Havaneser-Dame, bekam in einem Fort Bastarde. »Mine chérie, geh und schau nach dem Kleinen von Musette.« Ich lief in die Küche wo Musette tatsächlich ein aschgraues Monstrum stellte, fast noch blind, fast so groß wie sie. Ein Jagdhundsprössling, der wie ein Kalb an den zarten, erdbeerrosigen Zitzen im silbernen Fell saugte und mit seinen krallenbewehrten Pfoten rhythmisch einen seidigen Bauch bearbeitete, den er zerfetzt hätte, wenn meine Mutter ihm nicht aus einem alten Paar weißer Handschuhe wildlederne Fäustlinge zugeschnitten und genäht hätte, die bis ans Beingelenk reichten. Nie wieder habe ich ein 10-tägiges Wölpchen gesehen, das aussah wie ein Gendarm. Wie viele Schätze waren in meiner Abwesenheit geschlüpft? Ich rannte zum großen Korb, der überquoll von ununterscheidbaren Katzen. Dieses orangene Ohr gehörte Nonosch. Doch wem dieser buschige schwarze Angoraschwanz? Einzig und allein Bijou, ihrer Tochter. Zickig wie eine hübsche Frau. Eine lange Pfote, dürr und schmal wie eine schwarze Kaninchenpfote, drohte dem Himmel. Ein ganz kleines Kätzchen, gefleckt wie eine Ginsterkatze, schlief voll und satt, Bäuchlein in der Luft, ganz oben auf diesem Gewühl und schien hingemordet. Glücklich entwirrte ich diese säugarmen und wohlgeleckten Säuglinge, die nach Heu dufteten und nach frischer Milch, gepflegtem Pelz. Und ich entdeckte, dass Bijou, in 3 Jahren 4-mal Mutter und an den Zitzen einen Kranz Neugeborener, ihrerseits mit dem unbeholfenen Geschlabber einer zu großen Zunge und lautem Kaminfeuer schnurren, die Milch der alten Nonosch schnuckelte, die reglos dalag vor Wohlbehagen, eine Pfote über den Augen. Mit gespitzten Ohren lauschte ich dem doppelten Schnurren, das eine tief, das andere silberhell. Geheimnisvolles Privileg des Katzengeschlechts, Gebrumm einer fernen Fabrik, Gesurr eines in die Falle gegangenen Käfers, hauchfeine Mühle, deren tiefer Schlaf den Mühlstein anhält. Diese Kette von Katzen, die aneinander saugten, überraschte mich nicht. Für jeden, der auf den Feldern lebt, mit offenen Augen, wird alles wundersam und einfach. Längst schon fanden wir es normal, dass eine Jagdhündin ein Kätzchen stillte. Dass eine Katze sich zum Schlafen das Dach des Käfigs erkor, in dem zutrauliche grüne Kanarienvögel zwitscherten, die mit ihren Schnäbeln der Schläferin zuweilen ein paar seidige Haare ausrupften für ihr Nest. Ein Jahr meiner Kindheit verbrachten wir damit, in Küche oder Kuhstall die kümmerlichen Winterfliegen zu fangen, als Nahrung für 2 Schwalben, eine Oktoberbrut, herabgeworfen vom Wind. Mussten wir sie nicht retten, diese Unersättlichen mit den breiten Schnäbeln, die alle tote Beute verschmähten? Durch sie weiß ich, wie sehr jede gezähmte Schwalbe den verwöhntesten Hund an frecher Geselligkeit übertrifft. Unsere 2 lebten hoch oben auf einer Schulter, auf einem Kopf, nisteten im Nähkorb, liefen wie Hühner unterm Tisch herum und hackten mit ihren Schnäbeln nach dem verdutzten Hund oder piepsten der Katze ins Gesicht, die darob völlig die Fassung verlor. Sie kamen in meiner Kitteltasche mit zur Schule und kehrten durch die Lüfte nach Hause zurück. Als die schimmernde Sichel ihrer Flügel größer und spitzer wurde, entschwanden sie zu jeder Tageszeit in den hohen Frühlingshimmel. Doch ein einziger schriller Schrei, Petit, ließ sie herabschießen, den Wind wie 2 Pfeile durchschneidend, und sie landeten in meinem Haar, verkrallten sich mit ihren krummen, stahlschwarzen Fängen. Wie märchenhaft und einfach alles war, inmitten dieser Fauna meines Geburtshauses. Hätten Sie gedacht, dass ein Kater Erdbeeren frisst? Ich weiß es aber genau. Denn oft genug habe ich beobachtet, wie dieser schwarze Satan-Babu, endlos lang und geschmeidig wie ein Aal, sich in Madame Pommiers Gemüsegarten als wahrer Gourmet die reifsten Capron Blanc und Belle de Juin aussuchte. Derselbe Kerl schnüffelte poetisch versonnen an blühenden Veilchen. Jemand hat Ihnen erzählt, dass Pelissons Spinne musikliebend war? Mich kann das kein bisschen verwundern. Dennoch will ich meinen bescheidenen Beitrag zum Schatz der menschlichen Erkenntnisse leisten, indem ich von der Spinne berichte, die bei meiner Mutter, wie Papa sagte, am Plafond wohnte, und zwar im Jahr meiner 16 Lenze. Eine schöne Gartenspinne, wahrhaftig mit einem Leib wie eine Knoblauchzehe, darauf ein prachtvolles Kreuz. Sie schlief oder jagte tagsüber in ihrem am Schlafzimmerplafond ausgespannten Netz. Nachts gegen 3 Wenn die gewohnte Schlaflosigkeit die Lampe entzündete, das Buch auf dem Nachttisch meiner Mutter aufschlug, erwachte auch die dicke Spinne, nahm Maß wie ein Geometer und verließ den Plafond am Ende eines Fadens, genau senkrecht über dem Öllicht, auf dem die ganze Nacht ein Schälchen mit Schokolade warm stand. Langsam glitt sie herab, sanft schaukelnd wie eine dicke Perle, packte mit ihren 8 Beinchen den Rand der Tasse, reckte den Kopf vor und trank sich satt. Dann glitt sie wieder nach oben, schwer von der sahnigen Schokolade, mit Verschnaufpausen, Grübeleien, zu denen ein allzu voller Bauch nötigt, und bezog ihren Platz im Zentrum ihrer seidigen Takelage. Noch in meinen Reisemantel gehüllt, träumte ich, müde, verzaubert, aufs Neue bestrickt inmitten meines Königreichs. »Wo ist deine Spinne, Mama?« Die grauen Augen meiner Mutter, vergrößert durch die Brillengläser, wurden traurig. »Du kommst aus Paris und fragst nach der Spinne, herzloses Ding?« Ich blickte zu Boden, unbeholfen im Lieben, schamhaft in meinen reinsten Gefühlen. »Manchmal in der Nacht, zur Spinnenzeit, wenn ich nicht schlafen konnte, dachte ich.« »Mine, Chérie, du konntest nicht schlafen? Hattest du ein so schlechtes Bett? Die Spinne sitzt in ihrem Netz, vermute ich. Aber komm schauen, ob meine Raupe schläft. Ich glaube nämlich, sie verpuppt sich bald. Ich habe ihr ein Kästchen mit trockenem Sand hingestellt. Die Raupe eines Nachtpfauenauges, die wohl einen Vogel am Bauch verletzt hat. Aber sie ist geheilt.« Vielleicht schlief die Raupe an die Rundung eines Boxdornzweigs geschmiegt. Die Verheerung um sie herum zeugte von ihrer Kraft. Nichts als zerfetzte Blätter, angenagte Stiele, blanke Wurzelschößlinge. Prall, daumendick, über 1 Dezimeter lang, blähte sie ihre kohlgrünen Fettpolster, beschlagen mit abstehenden, haarigen Türkisen. Vorsichtig nahm ich sie herunter und sie krümmte sich zornig, zeigte ihren helleren Bauch und all ihre kralligen Beinchen, die sich wie Saugnäpfe an den Zweig hefteten, auf den ich sie setzte. »Mama, sie hat alles abgefressen!« Die grauen Augen hinter den Brillengläsern wanderten vom kahlen Boxdorn zur Raupe, von der Raupe zu mir, ratlos. »Was kann ich da machen? Außerdem, weißt du, der Boxdorn, den sie vertilgt, erstickt ohnehin das Geißblatt.« »Aber die Raupe wird auch das Geißblatt vertilgen.« »Ich weiß nicht, aber was soll ich denn tun? Ich kann's doch nicht umbringen, dieses Tierchen.« Alles steht mir noch vor Augen. Der Garten mit den warmen Mauern, die letzten dunklen Kirschen am Baum, der Himmel durchwabert von langen rosa Wolken. Alles fühle ich unter den Fingern. Die zappelnde Gegenwehr der Raupe. Das dicke, nasse Leder der Hortensienblätter und die harte, kleine Hand meiner Mutter. Wenn ich will, knittert der Wind das steife Papier der Bambussträucher und singt von den Nadelkämmen der Eibe zerteilt in 1000 Luftbächlein, um würdig die Stimme zu begleiten, die an jenem Tag und an allen anderen Tagen bis zum endgültigen Schweigen stets ähnliche Worte sprach. Um dieses Kind muss man sich kümmern. Kann man diese Frau nicht retten? Haben diese Leute genug zu essen im Haus? Ich kann's doch nicht umbringen, dieses Tierchen.
Eine Passage aus Claudines Elternhaus, ein Text von Colette aus den 1920er Jahren, jetzt neu übersetzt von Elisabeth Edel, erscheint das Buch kommende Woche im Zschollnay Verlag. Und was mich an dieser Stelle, an dem Buch überhaupt fasziniert hat, Frau Edel, ist der sprachliche Reichtum der Autorin. Es ist ja gar nicht so oft, dass man Beschreibungen liest, die derart präzise sind, die auch so genaue Unterscheidungen von Stoffen und Farben vornehmen. Alles wird enorm sinnlich dadurch. Also man liest zum Beispiel an einer Stelle von den Blütenflämmchen der Marillenbäume oder von einer Katze, die ein Zebramuster trägt. Und dann wird präzisiert, in der Farbe von verbranntem Brot auf sehr hellem Kastanienbraun wie eine Goldlackblüte. Was bedeutet denn dieser Reichtum der Sprache für Sie als Übersetzerin, Frau Edel?
Großes Vergnügen.
Aber auch Arbeit, oder?
Arbeit, ja. Arbeit auch dahingehend, dass man einfach bei vielen Sachen, also Blüten, Pflanzen, Schmetterlinge, Raupen. Da habe ich ganz viel dazu gelernt.
Also ich kannte auf Deutsch schon manche präzisen Bestimmungen gar nicht und musste da erstmal nochmal nachschauen.
Klar, solche Sachen tauchen auf, aber das ist gar nicht so schwierig. Da recherchiert man und dann findet man schon auch die entsprechenden Tiere und Pflanzen irgendwie. Aber es ist eigentlich beim Übersetzen ein großes Vergnügen, weil man sich über ihren Einfallsreichtum freut. Und sie ist ja jemand, also eine Schriftstellerin, die mit einer sehr großen, sehr, sagen wir mal, eigenständigen, originellen Metaphorik arbeitet. Und wenn man dann ständig einfach diesen Reichtum an Bildern hat, die wirklich so ungewöhnlich sind, ne, auch wenn sie den Garten beschreibt, wenn sie die Mutter beschreibt, also Alltäglichkeiten beschreibt, aber mit einer so ungewöhnlichen, eigenständigen, eigenwilligen Bildhaftigkeit, dann ist es ein großes Vergnügen beim Lesen, aber auch beim Arbeiten, also beim Übersetzen.
Ja, ich will noch eine Frage zum Ton stellen, weil Sie vorhin schon gesagt haben, dass Sie gerade bei Claudine mit so einer Frechheit und Frischheit auch irgendwie beschrieben wurde und dass das auch zutreffend ist. So ein anderes Schlagwort, was mir immer in den Kopf kommt, ist Alltagssprache oder alltäglichere Sprache bei Colette. Und das fand ich jetzt interessant nochmal, als ich gelesen habe, weil ich mein Lektüre-Erlebnis war trotzdem das einer sehr, sehr literarischen Sprache. Ist diese Alltäglichkeit was Sie auch sozusagen für dieses Buch sozusagen unterschreiben würden? Oder sagen Sie, das ist eher was für andere Bücher?
Und nein, die Alltäglichkeit steckt auf jeden Fall mit drin. Denn je nach Geschichte oder je nach Kapitel sind da ja auch große Dialogpassagen drin. Also auch wenn innerhalb der Familie, Vater, Mutter, Kinder, wenn da so ganz schnell und knapp und rasch hin und her gesprochen wird, dann ist es reine Alltagssprache. Ne? Die ist natürlich, klar, es ist bearbeitet und es ist literarisch verarbeitet, aber trotzdem ist es ein Umgangston oder zumindest, es wird der Anschein erweckt, das war der Umgangston in der Familie, auch zum Beispiel die Neckereien zwischen Vater und Mutter. Ja, das heißt, da ist ein altes Ehepaar mit schon fast erwachsenen Kindern. Trotzdem ist der Vater eifersüchtig, wenn die Mutter einkaufen geht. Ja, und wirft ihr irgendwie vor, sie staffiert sich aus oder sie macht sich irgendwie kokett zurecht, bloß weil sie zum Metzger geht. Oder sagt, wo warst du so lang? Und einfach diese und die Kinder, die sich drüber amüsieren und das natürlich vielleicht auch ein bisschen noch anstacheln, weil sie das lustig finden, dass dieses Elternpaar wie ein verliebtes junges Paar sich neckt und Eifersüchteleien da abarbeitet.
Ja, ich habe die Mutter ohnehin eigentlich so als die zentrale Gestalt eigentlich dieses Buches fast gelesen. Die erste Passage, die wir gehört haben, hatte die Mutter im Titel und die zweite Passage, die ich vorstellen will, heißt Mutterschaft. Das fand ich wirklich ein ganz berührendes Kapitel. Vielleicht beschreiben Sie noch einmal aus Ihrer Sicht, wie Colette in diesem Buch ihre Mutter, aber auch sozusagen Mutterschaft als Thema umkreist.
Naja, ganz offensichtlich war ja diese Mutter Sido, also Sido ist die Abkürzung für ihren Namen Sidonie, muss ja wohl eine sehr fürsorgliche und liebevolle Mutter gewesen sein und gleichzeitig aber auch ein Original. Das heißt auch jemand, eine Frau, die sich behauptet hat, die nach einer ersten sehr unglücklichen Ehe in dieser zweiten Ehe offensichtlich sehr froh, sehr glücklich, sehr zufrieden war und auch ihre Kinder umsorgt und umhegt hat. Aber trotzdem einfach nicht sozusagen dieses Muttertier war, das den Kindern ständig im Nacken sitzt, sondern denen auch ganz viel Freiheit gelassen hat. Natürlich gibt's da auch, also zwischen diesen ganzen sehr lustigen und unterhaltsamen Kapiteln auch sehr traurige Kapitel. Gerade auch dieses oder die Kapitel, die zu tun haben mit Colettes Schwester, denn die älteste dieser vier Geschwister waren Mädchen, also aus der ersten Ehe von Colettes Mutter. Offensichtlich auch eine junge Frau zu diesem Zeitpunkt mit vielen Schwierigkeiten. Man hat auch immer auch auf Fotos und auch aus den Beschreibungen so ein bisschen das Gefühl, sie könnte leicht behindert gewesen sein, was wahrscheinlich mit dem Alkoholismus ihres Vaters zu tun hatte. Und als dieses Mädchen dann heiratet und auch offensichtlich in eine Familie einheiratet, die es vor allem auf ihre Erbschaft abgesehen hat, kommt es zu großen Konflikten. Und als Juliette eben diese ältere Schwester zum ersten Mal ein Baby kriegt und sie sozusagen ihre eigene Mutter aber ferngehalten wird, weil die Familien zerstritten sind und nichts mehr miteinander zu tun haben, dann ist es natürlich eine sehr schwierige und auch traurige Situation, die sie da beschreibt.
Das sagt Elisabeth Edel. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne. Ich danke Ihnen.
Und von dieser schwierigen Konstellation, von der Schwester, die die Familie verlässt, die bricht mit ihren Eltern, erzählt die zweite Geschichte, die ich Ihnen heute vorstellen will. Auch sie liest die Schauspielerin und Sprecherin Katja Amberger. Regie Irene Schuck.
Mutterschaft. Kurz nach ihrer Hochzeit unterlag meine Schwester mit dem langen Haar den Einflüsterungen ihres Mannes und ihrer Schwiegerfamilie und besuchte uns nicht mehr. Zugleich setzte sich die furchtbare Maschinerie aus Notaren und Anwälten in Gang. Ich war 11, 12 und verstand nichts von Ausdrücken wie sorglose Vormundschaft, unverzeihliche Verschwendungssucht, die auf meinen Vater zielten. Es folgte der Bruch zwischen dem jungen Paar und meinen Eltern. Für meine Brüder und mich bedeutete das keine große Veränderung. Ob meine Halbschwester, dieses anmutige und wohlgestaltete Mädchen mit dem kalmückischen Gesicht, überwuchert von Haaren, beladen mit ihren Zöpfen wie mit ebenso vielen Ketten, sich den ganzen Tag in ihr Zimmer einschloss oder mit ihrem Gatten in ein Nachbarhaus zurückzog. Wir sahen keinen Unterschied oder Nachteil. Zudem spürten meine anderswo lebenden Brüder nur die abgeschwächten Erschütterungen eines Dramas, das unser ganzes Dorf aufmerksam verfolgte. Eine Familientragödie ereignet sich in einer großen Stadt unauffällig und ihre Helden können einander geräuschlos Verletzungen zufügen. Aber ein Dorf, das Jahr ein Jahr aus in Liturgie und Frieden lebt, das seine Gier mit dürftigem Klatsch über Wilderei und Liebelei stillt, das Dorf hat kein Mitleid. Und niemand wendet aus warmherziger Rücksicht den Kopf, wenn eine Frau vorübergeht, die durch Geldsorgen in weniger als einem Tag um ein Kind ärmer wurde. Man redete nur von uns. Man stand morgens Schlange vor Leonors Metzgerei, um meine Mutter zu treffen und zwang sie, ein klein bisschen von sich selbst preiszugeben. Frauenzimmer, die tags zuvor noch keineswegs blutrünstig waren, labten sich gemeinsam an ein paar ihrer kostbaren Tränen, an den wenigen ihrer mütterlichen Empörung entrissenen Klagen. Erschöpft kam sie zurück, hechelnd wie ein gejagtes Tier. In ihrem Haus fasste sie wieder Mut zwischen meinem Vater und mir, schnitt Brot für die Hühner, begoss den Braten am Spieß, nagelte mit der ganzen Kraft ihrer kleinen Hände und stämmigen Arme eine Kiste für die hochträchtige Katze, wusch meine Haare mit Eigelb und Rum. Ihren Kummer bezwang sie mit grausamen Kunstgriffen und manchmal hörte ich sie singen. Doch abends ging sie selber hinauf, um die Fensterläden im ersten Stock zu schließen und betrachtete, noch jenseits unseres Gartens gegenüber, hinter einer Zwischenmauer, den Garten, das Haus, in dem meine Schwester wohnte. Monate verstrichen und es änderte sich nichts. Die undankbare Tochter blieb in ihrem Haus, ging stocksteif an unserer Tür vorbei. Doch es passierte, dass sie unvermutet meine Mutter erblickte und wegrannte, wie ein kleines Mädchen, das Angst hat vor einer Ohrfeige. Ich begegnete ihr gleichmütig, verwundert über diese Fremde, die unbekannte Hüte trug und neue Kleider. Eines Tages lief das Gerücht, sie bringe demnächst ein Kind zur Welt. Aber ich dachte kaum noch an sie, und mir fiel nicht auf, dass meine Mutter gerade in dieser Zeit an nervösen Ohnmachtszuständen litt, an Magenschmerzen mit Schwindel, an Herzrasen. Ich erinnere mich nur, dass der Anblick meiner unförmigen, aufgequollenen Schwester mich verlegen machte und empörte. Weitere Wochen verstrichen. Meine stets lebhafte, geschäftige Mutter entfaltete ihre Geschäftigkeit auf etwas verworrene Weise. Sie zuckerte eines Tages die Erdbeertorte mit Salz. Und anstatt zerknirscht zu sein, beantwortete sie die Vorwürfe meines Vaters mit einem verschlossenen, spöttischen Gesicht, das mich verstörte. An einem Sommerabend, wir drei waren gerade mit dem Essen fertig, kam eine Nachbarin herein ohne Kopfbedeckung, wünschte uns in gekünsteltem Ton guten Abend, flüsterte meiner Mutter zwei geheimnisvolle Worte ins Ohr und verschwand sogleich wieder. Meine Mutter stöhnte. »Oh mein Gott!« und blieb stehen, die Hände auf den Tisch gestützt. »Was ist los?« fragte mein Vater. Mit großer Anstrengung löste sie den starren Blick vom Lampenlicht und sagte, »Es hat angefangen, da drüben.« Ich begriff so ungefähr und ging früher als gewöhnlich in mein Zimmer, eines der drei Zimmer, die auf den Garten gegenüberschauten. Nachdem ich meine Lampe gelöscht hatte, öffnete ich das Fenster und spähte über den im Mondschein violett flimmernden Garten hinweg nach dem geheimnisvollen Haus mit den fest verrammelten Läden. Die Dorfnacht tauchte alles in Stille. Und ich hörte nur Hundegebell, Krallen einer Katze, die eine Baumrinde zerfetzten. Dann huschte ein Schatten im weißen Morgenrock meine Mutter über die Straße, betrat den Garten gegenüber. Ich sah, dass sie den Kopf hob, mit dem Blick die Zwischenmauer abschätzte, als wollte sie hinüberklettern. Dann lief sie auf dem kurzen Mittelweg hin und her, brach gedankenlos ein Zweiglein vom duftenden Lorbeer, das sie zerquetschte. Im kalten Licht des Vollmonds entging mir keine ihrer Bewegungen. Reglos, das Gesicht zum Himmel erhoben, lauschte sie, wartete. Ein langer Schrei, hauchdünn, abgedämpft durch Entfernung und Mauern, drang gleichzeitig zu ihr und zu mir. Und sie schlug sich die Hände über Kreuz vor die Brust. Ein zweiter Schrei, auf demselben Ton gehalten wie der Anfang einer Melodie, schwebte in der Luft. Und ein dritter. Da sah ich, wie meine Mutter beide Hände flach gegen den eigenen Schoß presste und sich im Kreis drehte und mit den Füßen die Erde stampfte. Und durch ein leises Stöhnen, durch ein Wiegen ihres gequälten Leibs und die Umklammerung ihrer nutzlosen Arme, durch all ihre mütterliche Pein und Kraft, begann sie Pein und Kraft der undankbaren Tochter mitzutragen, zu unterstützen. Während diese so nah, so fern von ihr gebar.
Eine Passage aus Claudines Elternhaus, ein Text von Colette aus den 1920er Jahren, jetzt neu übersetzt von Elisabeth Edel, erscheint das Buch im Tscholnay Verlag und zwar am kommenden Dienstag. Und dank der freundlichen Genehmigung des Verlags dürfen wir Ihnen Lesung und Gespräch anbieten in unserem Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Marie Schöss.